Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Moin, moin, Peter.
Moin, hi. Christian.
Und?
Ah, ich bin aufgeregt.
Vorfreude steigt, jawohl, oder?
Jawohl, jawohl. Also ihr müsst, moin da draußen, ihr müsst wissen, heute ist Dienstag. Wir haben also genau. Alles ein bisschen verschieben müssen. Wir gehen aber erst am Donnerstag mit dem Pod online. Und
genau.
Wir sind jetzt in diesem Moment also aufgeregt, weil wir morgen am Mittwoch also starten mit dem Zug nach
London.
London.
Genau. Erste Mal, also nicht das erste Mal London, aber das erste Mal Calais, Dover, nicht mit dem Schiff.
Für mich schon das erste Mal London.
Echt?
Ja, klar.
Oh, okay. Nee, war ich schon ein paar Mal, aber ich bin noch nie durch den Tunnel, durch den Eurotunnel, glaube ich, heißt das Ding, ne?
Darf der noch so heißen? Ich weiß gar nicht.
Boah, das, also.
Die meinen das geografisch, ne?
Ja, aber okay. Es ist wirklich, wirklich deprimierend, was du jetzt für, ne? Du brauchst plötzlich einen Reisepass, du musst Zollformulare ausfüllen, was.
Reisepass, ich schreibe es nochmal auf,
den Aufwand das ja. ist, jetzt nach Großbritannien einzureisen.
Ja, aber es wird sich lohnen,
ja.
Weil wir fahren ja zu Kiew.
Kiew.
Kiew. Also die einen sagen Kiew und die anderen sagen Kiew.
Reisepass. Wir bekommen immer für Kiew die Schelte, deswegen haben wir das jetzt umgestellt auf Kiew.
Wir bekommen wirklich immer die Schelte, ja. Ne? Ich frage mich aber, wenn es jetzt keine zwei F sind. Gut, ich weiß, da werden sich jetzt Leute beschweren.
Ja, gut. Wie auch immer. Also, es geht morgen auf die Reise nach London. Wir werden am Freitag wieder da sein, werden in der Kev Gallery dort vor Ort einen Podcast produzieren, der dann nächste Woche online geht.
Yes.
Ja.
Wir versuchen, einen Zweiteiler zu machen, wenn wir es hinkriegen.
Mhm.
Weil unser lieber Kolja ist auch danach die Woche im Urlaub.
Oh, okay.
Genau, sie hat dann Urlaub und dann ist das mit dem Schnibbeln so eine Sache und von der Arbeitszeit ja auch.
Ja.
Also Videoschnibbeln und Arbeitszeit. Und außerdem, glaube ich, liegt das nahe, dass wir eine Room, also so meine Theorie, ich weiß nicht, wir gucken mal, eine Roomtour machen von der Gallery, weil das ja bestimmt super spektakulär aussieht. Ja,
absolut.
Und dann halt das Gespräch dann quasi getrennt machen und mal schauen,
absolut.
Dass nicht zu lang wird. Genau, aber wir hatten natürlich genug zu erzählen, weil wir hatten ja letzte Woche die schöne Folge mit dem lieben Musiker, mit dem Joachim.
Genau, mit dem Achim. Das war wirklich spannend. Also super ja, Einblick in das schillernde Leben eines Nicht-Rockmusikers. war wirklich spannend. Ich war jetzt am Samstag, hat mir ein Kumpel geschenkt bei SWR1 Hits und Stories.
Cool.
Ein interessantes Format. Also die Jungs von SWR1 mit einer wirklich hervorragenden Band. Also nicht nur instrumental, sondern auch mehrere Gesang oder Gesänge dabei. Das Format ist wirklich hervorragend. Also es werden immer so All-Time-Hits mal zerlegt, wo die herkommen, wer das wirklich dann geschrieben hat und dass das meistens irgendwelche Cover sind, die dann erfolgreich geworden sind, etc. Aber was mich dann jetzt einfach so ein bisschen aus der Perspektive heraus das Ganze betrachtet haben lassen, war, dass der Achim mir mal erzählte, du kannst eigentlich von der Musik nicht leben. Ne? Also nicht zumindest das, was da so passiert. Also mit so einer Band oder so. Echt also schwierig. Das alleine, genau.
Ja.
Und wenn man das dann natürlich unter der Perspektive betrachtet, wie hervorragend diese Musiker dann da auf der Bühne sind und wie viel Herzblut dann da drin steckt, auch sowas vorzubereiten etc. und auf dem Niveau dann auch zu präsentieren. Mit der Klammer vielleicht, dass es halt nur in Anführungszeichen Nebenjob ist, dann ist das schon echt ja, schade eigentlich. Ne?
Ja, was ja gerade bei Joachims Fall durch die KI noch spannender.
Genau, ja, ja.
Aber die positiven Dinge, ich war gestern, warte mal, wir hatten gestern, vorgestern aufgebaut, Dark 200 erstmal.
Genau.
Dark 200 von Gouda Akustik ist wieder da.
Mit dem Diamanten, den haben wir jetzt auch wieder. Also auch wenn ihr die in Anführungszeichen kleineren Modelle hören wollt, mit Diamanten kein Problem, kann man einfach umlöten.
Ja.
Brauchen eine Viertelstunde Zeit. Wenn ihr es vorher sagt, ist es umso einfacher. Sind die schon fertig.
Genau.
Und diese fette Box steht jetzt wieder in der Vorführung.
Boah, und ich muss das schildern, weil das war so spannend. Also Yannick und Christoph haben die aufgebaut drüben.
Ja.
Und dann out of the box hingestellt. Da stehen immer noch diese riesigen 9011 Endstufen von MBL. wenn euch das interessiert, hört die letzten Folgen nochmal nach. Also riesige Mono-Endstufen oder als Mono geschaltete Endstufen. Und der kam rüber und sagte, das musst du hören, das ist der Hammer. Das ist wirklich auch großartig. Ja. Also und obwohl man weiß, also mittlerweile wissen wir ja, dass die Dark-Serie relativ lange braucht zum Einspielen. Also ja. Ich finde, die entwickeln sich so nach 150, 200 Stunden noch weiter irgendwie. Und trotzdem war die jetzt out of the box schon großartig. Hm. Also sehr schön. Und so, und dann dazu passend als Vorstufe hat gespielt
DCS Bartok.
Apex, yo.
Apex, was krass. Ein geiles Ding. Also abgefahren. Für die Leute da draußen, die nicht wissen, was es ist. DCS ist ein englisches Unternehmen. Kommt ihr nicht sogar aus London?
Ah, da bin ich raus, aber auf jeden Fall, ich meine die.
Also auf jeden Fall ein britisches Unternehmen.
Ja, genau.
Welches extrem hochwertige Streamer und Streaming Bridges und Streaming Clients produziert. Und da gibt es mehrere Serien. Ich glaube, Lina fängt unten an. Dann genau. Bartok, Rossini.
Vivaldi und Vary.
Varese. Ne? Oder so, ja. Nach oben hin wird es auch spektakulär teuer.
Klingt ziemlich französisch-italienisch, so die ganzen Namen, ne? Dafür, dass es britisch ist. Vivaldi.
Ja.
Varese,
wie auch immer.
Nein, großartig. Also
wirklich gut. Ja. Also.
Da überlegen wir jetzt, ne?
Genau, da überlegen wir jetzt. Wir haben das Ganze nämlich in verschiedenen Konstellationen probiert, im Bartok als rein Streamer, also Streaming Client an der Vorstufe und hinterher auch mal als reine, also das Ding hat eine Vorverstärkermöglichkeit, dann auch als richtigen Vorverstärker genutzt, mit Rune zugespielt. Das war überragend gut.
Ja. Da würde ich überlegen. Also, was stellt ihr euch vor? Also Bartok ist quasi ein Streaming-Client, der, also ein richtiger Streamer, der hat auch eine Wandler-Sektion mit drin und hat dann noch viele digitale Eingänge. Verfügt eigentlich über so ziemlich alles, auch Airplay und so. Kein Bluetooth, das wollen sie nicht. Ist sehr teuer. Also, der Bartok ist der zweitkleinste, den die Jungs bauen und der liegt ohne Kopfhörerverstärker bei 22.500 Euro. Mhm. Das ist also also wahrscheinlich der bekannteste von den Streaming-Clients bei denen. Und Rune Ready und eine sehr schöne eigene App. Und genau, und jetzt überlegen wir, ob wir die einkaufen für den Laden, weil natürlich, jetzt war es zur Probe hier und wir müssen natürlich alles kaufen, was hier steht. Deswegen gucken wir. Genau, und dann gucken wir noch, ob wir Lina gerne hätten oder Rossini.
Oder Rossini, genau. Da müssen wir ein Ohr drauf werfen.
Genau.
Ja. Wir hatten das ja in den letzten Folgen immer mal wieder thematisiert. Eversolo DMP A10. Mhm. Da war ja für uns eine interessante Funktion, dass dieses Ding einen Analogeingang hat und den nicht einfach nur durchschleift, sondern auch über den integrierten AD-Wandler, sag ich mal, unseren Raumeinmessungen zur Verfügung stellen kann. Das heißt, das digitale Signal läuft über den Filter, den wir über Rune zum Beispiel zuspielen oder auch über die eigene Software. Und da hast du dich gestern mal mit auseinandergesetzt, ne?
Genau. Also den Filter in dem Fall, also Rune, das ist der Trick, also in dem Fall brauchen wir Rune ja dafür nicht, sondern es liegt ja lokal in dem Gerät, weil wir sonst den analogen Eingang nicht nutzen können. Und das ist eigentlich das Spannende, also wir haben einen analogen Eingang, der eben einen sehr, also wie auch immer gearteten Analog-Digital-Eingang hat. Und das war die Challenge jetzt gestern mal zu gucken beim lieben Harald, beim lieben Kunden von uns, der einen großen Bauer Schallplattenspieler hat mit einem Dynavektor-System drauf. Welches ist das? Ich weiß gerade nicht, dass unter dem TK-Tora Rua 1700 irgendwas kostet. Und so, und da war jetzt die Frage, wie verhält es sich? Weil wir haben da das Problem, dass links ein bisschen in dem Raum, also man muss sich vorstellen, die Anlage steht in so einer Ecke. Und links ist es ein bisschen, also ist es unterschiedlich laut. Rechts kommt ein bisschen lauter der Bass. Okay. Er hatte oft den Eindruck, dass es sogar nach links geschiftet ist.
Ja.
Bei so mitten und so. Und wir wollten es fokussierter haben. Und wir haben zusätzlich immer eine sehr schwere Mode, ich glaube etwa bei 60 Hertz, so rum zumindest, saftige 12 dB Boost auf dem einen Kanal. Und deswegen war halt die Frage, wie wir es lösen. Wir hatten damals schon hier drüber im Podcast gesprochen, weil der hat schon eine Acona 40 von Gauda und die haben dem so einen Antitrönfilter
gemacht. Ja, ja.
Das hat auch gut funktioniert, aber jetzt ist halt immer noch dieses Driften in so ein bisschen Lautstärke-mäßig. Und dann haben wir also einen Transrotor Phono 3 Preamp mitgenommen oder danach mitgenommen, weil ich vergessen habe zuerst. Hatte ich Janek den noch besorgt. Und dann haben wir den also extern angeschlossen an diesen Line-Eingang von dem Eversolo. Und wir hatten eigentlich gedacht, weil wir uns ja mit dem Ever Solo schon beschäftigt hatten, du kannst in den Ever Solo eine Wave-Datei implementieren als Convolution, also du kannst den Raum einmessen mit einer externen Software à la REW oder eben andere Software-Versionen oder Softwares und dann kannst du da eine Wave-Datei reinpflanzen. Jetzt hat sich aber beim Messen herausgestellt, mit der Lösung, die wir sonst nutzen, die Einmessung, die wir sonst nutzen, die ist nicht REW-basiert, damit hat es nicht funktioniert, weil die Auflösung der Wave-Datei, also die Auflösung der Wave-Datei sind quasi 48 Kilohertz mit 32-Bit Float, das kann der. So haben wir es erstellt. Normalerweise nutzen wir 96 Kilohertz, aber ja, der Eversolo kann in Anführungszeichen nur 48 Kilohertz, was nicht so schlimm ist. Wollten das implementieren, aber dann hat sich herausgestellt, der Eversolo möchte einen FER-Filter als Wave-Datei haben und den konnten wir dann nachträglich noch generieren mit REW. Also wir haben unsere Einmessung da reingeladen in REW und haben dann einen FER-Filter generiert als Wave, haben den da reingeballert dann und das hat dann auch funktioniert.
Okay.
Und das war auch sehr cool. Es war nur einfach unterm Strich viel Arbeit. Wir hätten es wahrscheinlich schneller hingekriegt, wenn wir es vorher gewusst hätten, dann hätten wir es direkt mit REW nur gemessen. Aber mit der Einmessung, die wir nutzen, haben wir den Vorteil, dass wir quasi 37 Messungen um den Hörplatz herum messen und dann eine Kurve generieren, die uns gefällt. Und also die Target-Kurve ist einfach zu generieren und das ist so ein Durchschnittswert quasi aus diesen 37 Messungen. Und den haben wir jetzt eingepflanzt und das war sehr cool. Also die will nur sagen, was mich sehr begeistert hat, und da war ich sehr skeptisch vorher, ist, dass das eine Lösung ist, in Räumen, die es nötig haben. Also klar, ne, wenn der Raum super ist oder ihr froh seid mit eurem Schallplattenspieler, dann gibt es keinen Grund, das zu tun. Aber wenn man jetzt eine Mode zum Beispiel hat, die sehr tröni ist oder so, oder wie hier eben, dass es ein bisschen versetzt ist zueinander, dann halte ich das jetzt vom ersten Gespür her für eine seriöse Lösung, das zu machen, weil der AD-Wandler, das hat hervorragend geklungen.
Okay, so das war ja genau der springende Punkt. Klingt das denn? Also nochmal zusammengefasst, das war jetzt natürlich jetzt wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen und ich kann völlig nachvollziehen, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der jetzt überhaupt nicht verstanden hat, was du da gesagt hast.
Dafür sind wir da,
Also wir wollen die Raumproblematik, raumakustische Problematik in den Griff bekommen. Das ist auf der digitalen Seite relativ einfach. Ja. Das machen wir schon seit Jahren mit Rune. Wir machen eine Raumeinmessung, den Filter laden wir bei Rune ein und können den digitalen Datenstrom dann entsprechend an einen Audiopunkt schicken und der ist so aufbereitet, dass der Raum danach keine Probleme mehr hat oder deutlich weniger. Genau. Das größte Problem, was wir immer haben, ist, was machen wir mit einem analogen zugeführten Signal in der Form halt der eines Schallplattenspielers.
Ja.
Und da steht und fällt natürlich zum einen erstmal, mit einem analogen Signal kannst du das nicht machen. Wir müssen dieses Signal also digitalisieren.
Ja.
Und da gibt es nicht wirklich viele Lösungen auf dem Markt. Aus der Studiotechnik hat mir einiges probiert. Es war so lala.
Ja.
In Rune selbst ein analoges Signal zu digitalisieren und dann da reinzuführen, haben wir auch versucht. Das kann man, ich sag mal, keinem Endkunden auf den Tisch setzen. Nee. Also das ist eher so eine wirkliche Bastellösung für völlige Nerds, die gar nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit. Aber das ist nicht tragbar für die Allgemeinheit. Nee. Und jetzt haben wir halt mit dem DMP-A10 genau so ein Gerät, was jetzt einen hochwertigen, hast du jetzt gerade rausgefunden, Analog-Digital-Wandler hat. Eine Raumeinmessung direkt in dem Gerät und halt auch diese Raumeinmessung nicht nur für den digitalen Datenstrom, sondern auch für den digitalisierten analogen Datenstrom.
Genau, genau.
So, und das, muss man wirklich sagen, gibt's so in der Form auf dem Markt nicht, zumindest nicht, dass wir es wissen.
Also Lyngdorf wäre noch so eine Lösung, ne? Die können das, also mit Rune Perfect, damit könnte man das machen. Aktuell ist es nur so, dass der Lyngdorf halt eben dann quasi ein Verstärker ist, also der hat halt Endstufen mit drin. Du könntest dann natürlich am Pre-Out rausgehen oder so. Wenn du jetzt, also hier ist es einfach so, da ist schon Akkuface-Verstärker drin. Und ich halte von dem Akkuface-Verstärker per se mehr als von dem Lyngdorf zum Beispiel, jetzt mal rein klanglich, wenn ich den Bypass nutze.
Yeah,
also wenn ich keine Raumprobleme habe, dann wäre ich froh mit dem Akkuface. Also ist es halt jetzt die Challenge gewesen, okay, wie kriegen wir das da implementiert und das zu einem irgendwie noch seriösen Kostenpunkt. Und hier bei dem Eversolo habe ich halt den Vorteil, ich habe eine sehr mächtige App, ich habe den Streamer vom DMPA8, den der Kunde hat, auf einen DMPA10 gehievt, das heißt, mein Streaming war auch besser, einfach klanglich. Und dazu habe ich halt eben noch den Schallplattenspieler verbessert in einem problematischen Raum. Und die Challenge ist halt auch, also das Coole ist hier auch, dass halt, also du hast halt die Einmessung auf dem Gerät gespeichert. Wir brauchen keinen Core, also keinen Room-Core oder genau. so extern, sondern es ist einfach nur da. Und es ist jetzt, also es klingt super kompliziert, aber vom Benutzen ist es Idioten einfach. Also jetzt, danach ist es total einfach.
Klar,
wenn es also einem eingestellt dann, ist, dann drückst du einfach nur auf den Eingang und legst die Platte auf. Ja. Du merkst keinen Unterschied. Es klingt nur gut. Und ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Es hat Spaß gemacht.
Ja.
Also waren 5-6 Stunden, oder 5 wahrscheinlich, ne? Also waren schon. Ist es nicht so easy, wenn man es zum ersten Mal macht, danach geht's dann. Wichtig ist nur zu sagen, finde ich, es steht und fällt mit der Art der Einmessung.
Mhm.
Und auch wenn das viele sagen, du hörst da keinen Unterschied, wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass du auch Einmessmikrofone hörst.
Ja, ja.
Und natürlich kannst du die Kurven ausgleichen, aber alles nur bis zu einem gewissen Grad. Und ja, ein gutes Einmessmikrofon, ein richtig gutes, ist da cool. Und wir haben halt ein Earthworks dann, M30, da das sehr, sehr linear ist. Also du könntest auch mit dem iPhone einmessen bei dem Ding oder so, aber das ist so lala.
Kannst du denn eine Linearisierungskurve von einem Mikrofon einlernen?
Ja. Oh. Ja, also nicht. Warte mal. Also mit der eigenen, also der DMP-A10 kann ja auch eine eigene Einmessung über, also du kannst drei Sachen nutzen. Entweder du misst mit dem iPhone ein oder mit einem Mikrofon, was du ansteckst.
Mhm.
Das habe ich nicht probiert, das zweite. Also Mikrofon anstecken an den Eversolo haben wir nicht getestet. So, und die Kurve.
Achso, ihr habt den REW dann, gut, okay.
Genau, also klar. Wir haben beziehungsweise mit unserer Software danach gemessen, dann war die natürlich drin, die Kurve.
Ja, okay, klar.
Genau, aber den anderen, den Zwischenweg haben wir nicht genutzt, genau.
Echt spannend.
Ja, lustig, also fand ich, vor allen Dingen finde ich das toll. Also wir haben schon einige Kunden, wo das Problem halt da ist. Und jetzt gibt es eine Lösung, die man auch testen kann. Wir haben den Eversolo ja hier.
Ja.
Und ohne, dass mir jetzt ein Ohrmacht fällt. Wir können es mal hier einmessen noch im Laden, dann können sich die Leute, die da Interesse dran haben, also wenn ihr da Interesse dran habt, kommt gerne vorbei, sagt vorher Bescheid. Ich messe euch das gerne mal hier im Laden ein, einfach mit irgendeinem Setup, damit wir es einmal zeigen können. Und ich glaube, das ist cool. Und hab mir dann gedacht, man könnte noch einen Phono-Vorverstärker nehmen, der 2 Ausgänge hat. Dann könnte man einmal eingemessen und einmal nicht eingemessen, ohne es zu digitalisieren, sehr einfach hin herschieben.
AB-Vergleich.
Und dann könnte man mal gucken.
Cool.
Ja.
Sehr schön.
Yes. Dann hattest du einen Anruf oder eine
einen Anruf? Ja, einen Anruf. Wir haben unseren Podcast, das hat sich in den letzten Jahren rauskristallisiert, eine blinde Community. Finde ich super. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören an alle.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, genau. Und die Frage kam aus Hamburg, warum wir denn so wenig über Aktivlautsprecher reden? Und das hatte ich jetzt am Telefon, denke ich, so einigermaßen schon beantworten können. Aber ich gebe jetzt einfach mal die Frage so in den Raum und würde sie dann auch direkt beantworten. Also das Ding ist, es gibt natürlich einmal den klassischen Aktivlautsprecher, den schon Ewigkeiten auf dem Markt gibt. Ich weiß nicht, Bauers und Backes und Müller etc., die schon immer aktiv gearbeitet haben. Aber man hat ja immer die Problematik. Also entweder habe ich einen passiven Lautsprecher mit einem aktiven Verstärker davor sitzen, dann habe ich Lautsprecherkabel, die an die Aktivlautsprecher gezogen werden. Habe ich jetzt einen reinen aktiven Lautsprecher, muss hier irgendwie das Signal noch dahin. Sprich, in der Regel habe ich eine Vorstufe oder jetzt einen streamingfähigen Verstärker, der eine Lautstärkeregelung hat. Spätestens dann muss ich ein Linekabel RCA oder XLR von diesem Gerät an die Aktivlautsprecher ziehen. Ich habe jetzt erstmal so von der Aufstellung her nichts gewonnen, außer dass ich keinen Verstärker da habe und einen, sag ich mal, Lautsprecher da stehen habe, der vom Hersteller aus mit dem Aktivmodul so gesoundet ist, wie sich der Hersteller das vorstellt. Das kann positiv oder negativ sein. Ich lasse es einfach mal neutral stehen. Der eigentliche Mehrwert eines Aktivlautsprechers ist erst dann, zumindest in meinen Augen, gegeben, sobald die Dinge intelligent sind. So, das heißt, du hast eine Intelligenz da drin, sprich, das ist ein smartfähiger Aktivlautsprecher, der dann auch noch in der Lage ist, den linken und den rechten Kanal kabellos von einem Lautsprecher zum anderen übertragen. Davon gibt es halt nicht so viel auf dem Markt. Also,
wahrscheinlich mehr, als wir besprechen, aber wir besprechen ja schon einige davon.
Wir besprechen so bei uns im Portfolio, klar, ist natürlich mit der LS-Serie von KEF, mit der LSX unten angefangen, LS50 Wireless 2, LS60 natürlich ein großes Portfolio da. Technix hat jetzt die schönen SCCX700 auf dem Markt. Also sind ja genau solche Sachen. Du mit brauchst Pieger also Pieger mit der Ace RX-Serie. Das sind genau so Sachen. Du brauchst einfach nur 2 Stromkabel, links und rechts, und damit hast du eine vollwertige Stereoanlage aufgesetzt. Und dann, finde ich, hast du einen Mehrwert geschaffen. Einfach, weil du Platz geschaffen hast. Du hast vielleicht aufstellungskritische Räume, damit überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, was hinzustellen. ich denke an einen Kunden, da gab es eine Tür in den Garten auf eine Terrasse und links und rechts nur die Möglichkeit, diesen Lautsprecher zu platzieren, aber keine Möglichkeit, ein Kabel unten drunter zu binden. Das sind so Vorteile, wo ich sagen würde, super. Das macht ein smartfähiges Aktivlautsprechersystem aus.
Ja.
Aber es ist halt nicht so viel auf dem Markt vorhanden.
Du musst natürlich sehen, also genau, das ist ja so deine Perspektive und die Smart Speaker Sache würde ich so unterschreiben, aber natürlich jetzt im High-End-Segment, also wenn wir jetzt über LS hinweg sehen oder so darüber hinweggehen, so diese normale, einfach handhabende Smart-Speaker-Gattung oder so, wenn der Anspruch wächst und vielleicht war die Frage darauf gemünzt, weiß ich nicht, ich hab sie nicht gehört, aber also die so à la Backes und Müller oder so, also so richtige High-End-Lautsprecher mit aktiv, haben natürlich noch andere Vorzüge, das bevor jetzt, also natürlich, um das klar zu sagen, nochmal klar, natürlich hast du weniger Phasenprobleme, wenn du keine Weiche davor hast, sondern aktiv gesteuert bist, du bist einfacher im DSP-Eingriff, also du kannst natürlich klar. Schon einfacher nochmal einen Raum anpassen, aber bisher haben wir jetzt ehrlich gesagt nie die Nöten gehabt oder wir haben keinen Hersteller im Portfolio, der uns da wirklich gereizt hat bisher. Genau, aber kann ja noch kommen, man weiß es nie.
Genau, aber vielen Dank für den Anruf und die Frage. Schön.
Genau.
Ja, dann hattest du eine schöne Vorführung. Platte, 1210, Technics gegen.
Ich wollte das nur kurz erzählen, weil ich fand das so interessant. Ich irgendwie hätte ich im Kopf das vom Ausgang her irgendwie anders vielleicht mir vorgestellt. Also wir haben gehört, einen Technics, den GR2.
Ja.
Und da drauf war jetzt auch wieder dieses Dynavector unter dem TK-Tora Ruhr, was ich eben beim Harald schon erwähnt habe. Für 1700 Euro, wo ich gerade den Namen im Kopf, ist ein X5 oder ist ein X10? Ich so, naja, auf jeden Fall, die Namen sind furchtbar. Also GR2 mit dem System lief im Vergleich an einem E4000 Akkuface-Verstärker mit der Arkona 40, weil auch der Kunde hat eine Arkona 40, in dem Fall als Akkuface E4000, ging in die AD60 rein, also die Vorstufe von Akkuface, die im Verstärker drin ist. Also ein MC-System ist das. Und dann haben wir parallel verglichen den Concept Signature von Clear Audio.
Ja.
Allerdings nicht mit diesem Standard Magnetonarm, sondern mit dem Satisfy Cardan, genau, und dem MC-System, dem Concept MC-System. Also dem kleinsten MC-System, was Clear Audio bietet.
Dann preislich aber schon doch nochmal eine Nummer über dem GR2.
Verrückterweise eben nicht.
Nein.
Das dachte ich auch. Okay. Es war deswegen ein bisschen überpreist, deswegen ist es jetzt ein bisschen unfair, weil da war noch das Netzteil dran, die Smart Power. Und damit war es dann überpreist vom Technics, aber der Technics selber liegt ja bei 2000 Euro plus die 17 irgendwas fürs Dynavector Vector System, bist du also bei 3,8, sagen wir mal, 3,7. Und der Clear Audio, jetzt lass mich lügen, aber ich glaube, der kostet das Chassis selber, ohne jetzt Wood, liegt glaube ich bei 13 und eine krumme Zahl, also knapp 1400 Euro, 15 Euro das, der Tonabnehmer, der Tonarm, sag mal 3000 Euro, noch nicht ganz, und dann 950 drauf, also bist sehr genau gleich.
Ah ja, okay.
Genau, und ich hätte irgendwie gedacht vielleicht, dass die Ruhe von dem Technics, wegen des Direct Drives und der guten Ansteuerung von dem Motor, sich stärker auswirkt oder dass der weiter vorne ist gegenüber dem Clear Audio. Hätte ich so gedacht.
Yeah.
Kann ich aber gar nicht bestätigen. War völlig divers. Die haben so unterschiedlich geklungen. Beide sehr gut, aber jetzt bei den Songs, die wir gehört haben, wir haben Dire Straits gehört, wir haben Dominic Fils-Aimé gehört, wir haben Eva Cassidy gehört und noch diese Manga-Platte, wo dieses Walking on the Moon drauf ist, von diesem Trio, Jazz-Trio. Bei den Songs würde ich sagen, hat mir jetzt in Summe zumindest der Clear Audio besser gefallen.
Ach ja, okay.
Und zwar die Ruhe haben eigentlich beide, weil vielleicht, also der Concept hat ja dann jetzt mittlerweile auch diese aktive Lautstärke-Regelung.
Concept Signature, ne?
Signature, das genau.
Der
Signature wichtig, hat diese aktive Lautstärke-Regelung. Und, Lautstärke, Geschwindigkeitsregelung meine ich, sorry, Geschwindigkeitsregelung. Und die waren beide sehr auf Schiene, das war beides sehr cool. So, und der Unterschied war im Prinzip, dass der Technics durch System, das war wirklich ganz krass, du hast wieder das Dynavector-System gehört, das Dynavector spielt nüchterner, bisschen weiter nach hinten versetzt. Also die Tiefe des Raums ist, finde ich, größer, aber es spielt vielleicht nicht so vordergründig breit.
Ja. Yeah.
Und das Concept-MC-System spielt jetzt in der Konstellation in Summe dynamischer, offener und eben, weiter von der Bühne, dafür vielleicht nicht so also hatte nicht so den Überblick, so diese Schattierung, diese Schwärze hin dran, vielleicht war die bei dem Dünner Vector cooler.
Ja.
Aber dieser Spaßfaktor, so dieses Wibbelige, das war bei dem Concept Signature, finde ich, schöner. Und der Kunde hat jetzt auch ein Clear Audio bestellt.
Schön.
Fand ich jetzt ganz cool, weil ich habe die irgendwie in so einer gleichen Preislage noch nie quasi nebeneinander gestellt.
Naja.
Also weiß ich gar nicht. Also
ich hätte es auch, ja, aber das ist spannend, wie, was so ein Tonabnehmersystem ausmacht. Ne? Das ist unglaublich.
Ja, und genau, wobei, ich finde auch so schwierig, ne? Das ist so eine Blackbox jetzt und du weißt nicht, was macht jetzt der Tonarm aus in Wirklichkeit und so. Also es ist schwer einzuschätzen. Wie gesagt, das Netzteil war jetzt, dadurch war das in Summe jetzt noch teurer, weil das Netzteil halt noch dran war, das muss man schon sagen. Aber ich hatte das kleine Standardnetzteil von dem Konzept nicht ausgepackt da irgendwie gerade.
Und das hört man.
Das hörst du, das muss man fairerweise sagen. Ja. Also, aber gut, dann kann er es halt erreichen. Hm. So, und für den Technics gibt es ja so kein externes Netzteil. Genau. Also könntest du den Clear Audio ja irgendwann darauf hieven.
Ja, wenn du willst.
Genau. Das fand ich eigentlich, das hat mir Spaß gemacht. War eine schöne Vorführung. Hm. Waren viele tolle Vorführungen.
Aber das stimmt.
Du hattest auch eine ganz interessante noch, ne?
Ja, absolut. Kundenanruf, Prämisse war einen sehr schönen, räumlich klingenden Lautsprecher. Mhm. Etwas schwieriger Raum und rein digitale Quellen.
Okay.
Ja. Und das kriegen wir hin.
Das ist fast einfach mittlerweile.
Aufgebaut habe ich von MBL die 116F.
Ja,
der Standlautsprecher, den wir bei uns im Portfolio haben. Und dann für mich, ich habe da ja auch mal ein Video drüber gedreht, eines der interessantesten Ketten, die haben, das ist die C21, C41. Mhm. C41 ist die streamingfähige, voll digital agierende Vorstufe. Mhm. Und das steht und fällt natürlich immer, wie eben auch schon mal mit dem Bartok beschrieben und auch mit dem DMPA-10. Wenn du jetzt keinen analogen Eingang brauchst, dann sind die digitalen Lautstärkeregelungen mittlerweile so hervorragend geworden, dass die den analogen in, ich würde sagen, fairerweise in nichts nachstehen. Wenn man sie natürlich auf einem hohen Preisniveau ansetzt. Also so eine einfache, das haben wir auch gesagt, DMPA-10 hatte ich ja probiert.
Ja.
Die Vorstufensektion ist nicht gebrauchbar. Also das
nicht für jetzt
nicht,
Risikoansprüche.
Nicht für, so. Genau, so. Ja, genau. Hier aus der Cadenza-Serie von MBL, die C41, eine überragende Vorstufe, wirklich hervorragend.
Sehr gut.
Ja. Das hingestellt, mit dem Kunden explizit nochmal über Rune, raumakustische Einmessung, Filtererstellung, weil der Moden hatte. Der hatte auch, und hat gesagt, ich brauche unbedingt ein Gerät, was einen Balanceregler hat. Hat die Cadenza-Serie ja nicht. Sag ich, warum brauchst du das denn?
Hatten wir das nicht morgen?
Er sagte aber, ich sitze perfekt im Spot, aber ich muss Balanceregelung stellen, weil die Bühne nicht mittig ist.
Schon wieder.
So, und warum? Das war das gleiche Problem wie bei dem Kunden, wo du jetzt mit dem DMPA-10 warst. Unterschiedliche Reflexionsflächen.
Ja.
Das heißt, auf der linken Seite hat der einen großen Vorhang, auf der rechten Seite hat der allerdings eine Steinwand. Mhm. So, und die Reflexionsfläche ist einfach so unterschiedlich, dass die Lautstärke sich dadurch verschiebt und dementsprechend dann auch die Bühne respektive die Balance. Zeige ich, das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin.
Ja.
Wir bekommen ja einfach diese Lautstärkeunterschiede eingemessen. Sagen, okay, 0,2 dB auf der rechten Seite ist zu viel, heben wir den linken Kanal dementsprechend an, dann haben wir wieder einen Ausgleich der Lautstärke und somit passt deine Bühne. Brauchst du keine Balanceregelung. Also das Problem, Haken dran. Dann haben wir uns hingesetzt und hat gesagt, er hätte in seinem Leben noch nie so gut Musik gehört.
Ja.
War wirklich überragend gut. Preislich war das auch so, das, was er sich vorgestellt hat. Mhm. Wir haben wirklich viel gehört. Und sag ich, geh mal durch den Raum, ne? Also jetzt steh mal auf, geh mal durch den Raum. Ja, weil hinter seiner Sitzposition gab es noch einen Esstisch. Und da wurde auch sehr häufig Musik gehört, allerdings dann jetzt halt natürlich nicht so bewusst, sondern nur zum Abendessen etc. Sag ich, geh einfach mal ein paar Meter zurück in den Raum und du wirst sehen, natürlich ist es nicht mehr der Sweet Spot, aber es ist immer noch Auflösung da, es ist Bühne da, es ist Information da. Und er war wirklich fix und fertig. Und dann hat er gesagt, okay, was ist das denn da? Und ich sage, ja, das ist die größere Variante. Das ist die 101 MK2 von MBL. Preislich jetzt erstmal aus dem Rahmen raus. Ich sage, die kannst du natürlich auch an der Cadenza-Serie betreiben. Muss man aber nicht. So. Jetzt hatten wir ja den Bartok noch stehen, den wir gerade angesprochen hatten, plus die 9011 als große Endstufen, habe ich das Ganze mal dahin geschoben und angemacht und gesagt, ja, scheiße. Also, damit man jetzt mal so in preisige Vorstellung hat, ist ungefähr Faktor 3.
Ja, also wir kommen es von 50.000
so plus, ne?
Und dann mal 3.
Ja. Dann mal 3, also ist es natürlich viel, viel, viel mehr Geld.
Sogar noch mehr, ne? Ja, 200.000, Faktor 4, ja. Ohne jetzt den Stromtank, ohne die Kabel.
Genau. Sicher. Ja. Wenn du da dann noch ein bisschen dazu rechnest an Peripherie, klar, dann geht es deutlich nochmal nach oben. Aber für ihn war das jetzt erstmal so eine Gewissheit, dass wenn du jetzt nicht auf das Geld schaust, du doch nochmal deutlich weiterkommst mit dem, was da möglich ist.
Hat die denn dann 91, 11 dran oder 2?
Ich habe beide angeschlossen.
Okay.
Ja. Das seriös. Stand ja auch beide das da, seriös, dann habe ich auch gesagt, kannst du auch beide anschließen. Ja, aber da war natürlich auch drüber gesprochen, dass man da selbstverständlich eine nimmt im Stereo-Modus, kann man dann immer noch upgraden und so weiter. Aber also jetzt ist noch nichts passiert, aber das war eine ganz interessante Vorführung, hat echt Spaß gemacht. Ja.
Spannend. So, dann würde ich sagen, wir kommen zur Musik, weil gleich kommt jemand, wo wir vorhin geredet haben, Hochtöner umlöten, jetzt kommt gleich jemand und will den SD-Hochtöner von der Arkona testen, weil der hat eine Arkona 100 und will wissen, ob er aufrüsten soll.
Mit dem
350-Euro-Stück, glaube ich.
Okay, ja.
Irgendso liegt
schön. Das immer, kann man nochmal sagen, bei Gauder gibt es immer die Möglichkeit, den alte Serien auf neue abzugraden, innerhalb einer Serie einen Sprung mit dem Hochtöner zu machen. Das kostet so viel, als ob du diesen Lautsprecher direkt in dieser Variante gekauft hättest. Das ist wirklich eine sehr faire Geschichte.
Ja.
Und bei Roland Gauder gibt es, glaube ich, jede Woche immer noch einen Eingang von der alten Isophon, die auch noch umgebaut werden
muss. Wahrscheinlich, also.
Ja, ich habe eine sehr schöne Frauenstimme mitgebracht, Carrie Newcomer, mit dem Song Sparrow.
Zeigt mir irgendwas.
Singer-Songwriterin,
cool.
Mädel mit der Gitarre, superschön. Ja.
Ich habe dabei von Fink Looking Too Closely von der Heart Believer. Einfach schönes Ding. Die ganze Platte ist wieder gut aufgenommen.
Das ist Fink ist geil.
Ja, gute Musik. Hört da mal rein.
Ja, das Live-Album ist grandios.
Yes, natürlich. So. Wir wünschen viel Spaß
beim
Musik hören und wir hören uns dann wahrscheinlich irgendwie die Tage.
Zwischendurch aus London.
Bis dann.
Tschö, tschö.
Ciao.